Geben Sie mir den Job, den keiner machen will. Ich erledige ihn. Ich beschwere mich nicht. Ich kenn's nicht anders.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film. Mit Tom Westerholt.
Ja, mit genau diesen Worten habe ich mich damals hier für die Sendung beworben. Ich war jung und ich brauchte den Ruhm. Und Sie meinten zu mir:
Für jeden, der außerhalb dieser Mauern spricht, für jeden, der vergisst, wo sein Platz ist, geht das nicht gut aus. Verstanden?
Und ich so: Ja klar, ist für mich kein Problem. Aber ihr wisst schon, dass ihr ein Radiosender seid, oder? Und sie dann so: Ja, naja, irgendwie schon. Ja gut, dann mach halt so, dass es alle hören. Und der Rest ist seit über 500 Folgen mittlerweile Geschichte. Nicht History, das sind die anderen. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, das da eben gerade waren zwei kurze Ausschnitte aus dem Regiedebüt von Dev Patel, Monkey Man. Ab morgen frisch im Kino, da gucken wir rein. Genau wie in einen anderen Male Monkey, einen sehr großen seiner Art. Kong ist zurück, zusammen mit Godzilla. Fünfter Film des Monsterverse, wie es ja mittlerweile heißt. Hier eine erste Zusammenfassung der auf euch zukommenden Story in 10 Sekunden. So, dann wisst ihr wenigstens inhaltlich schon mal, worum es geht. Außerdem haben wir zwei zauberhafte Gäste bei uns. Den unglaublichen Josef Harder zu seiner zweiten Kinofilmregie Andrea lässt sich scheiden. Auch ab morgen neu im Kino. Damit sind es dann drei neue Filme schon. Und endlich heute, wie mehrfach versprochen und jetzt endlich auch mal gehalten, die zauberhafte Jella Hase zu Chantal im Märchenland. Der ist nicht ab, sondern der ist seit Donnerstag im Kino. Wenn ihr da Verständnisfragen inhaltlicher Art haben solltet, empfehle ich euch von Herzen gerne die eine Stunde Filmfolge von letzter Woche. Denn hier und jetzt fangen wir direkt mal mit der überfälligen Jella an. Hin und her verschoben, dann endlich geklappt. Ich war froh, Anna sicherlich auch, wenn sie hier wäre, Jella endlich mal die Leviten lesen zu können. Sie in Berlin, ich in Hamburg, also ging das Ganze nur über Leitung per Zoom. Ich entschuldige mich jetzt schon für die, naja, sagen wir mal, suboptimale Audioqualität. Die müsste natürlich besser sein. Ich würde euch gerne etwas Besseres qualitativ präsentieren, aber es lag nicht in meiner Hand, also nehmen wir es, wie es ist. Warum aber, fragt ihr euch zu Recht, Jella die Leviten lesen? Weil das Fräulein Hase, das guckt uns jetzt schon seit Monaten hier bei uns im Büro beim Pinkeln zu. Und zwar jedes einzelne Mal. Aber hören Sie selbst. Jella, ich habe eine Sache, die müssen wir kurz klären, bevor wir über Chantal im Märchenland reden können, weil das muss bitte, also auch Grüße von Anna soll ich dir ausrichten, das muss bitte aufhören, dass du ständig bei Anna und mir in Kreuzberg auf dem Klo rumhängst.
Ah ja, sogar als Chantal.
Ich zeig dir
in
was,
riesengroß.
Warte.
Ich kenne, ich weiß ja, was es ist.
Wenn wir hier bei uns aufs Klo gehen, dann ja. Hängst du da rum. Vielleicht kannst du das ja einmal kurz auflösen. Was hat es mit diesem Gemälde auf unserem Klo auf sich?
Ich habe als Abschlussgeschenk bei Chantal im Märchenland eines der vielen Gemälde bekommen. Also wer den Film schon gesehen hat oder wer ihn noch nicht gesehen hat. Chantal kommt ja in die Märchenwelt, soll da das Märchen als Dornröschen leben. Und von ihr wurden ganz viele Gemälde gemalt, die sie furchtbar hässlich findet. Es gibt aber auch ein Gemälde, was sie dann neu machen lässt, auf dem sie mit Prinz Bosco eine Kistenschlacht in Unterwäsche veranstaltet. Und dieses Gemälde, also es sind zwei Gemälde, einmal von Max von der Gröben und einmal von mir. Dieses Gemälde in Übergröße habe ich geschenkt bekommen und konnte es dann aber nicht mitnehmen und habe dann gesagt, ja, bringt es in meine Agentur. Und da ist es dann angekommen und dann habe ich zu meiner Agentin gesagt, weil sie war da, was soll ich mit diesem Gemälde machen? Und da meinte sie, häng's doch aufs Klo. So. Und da steht es jetzt bis heute. Und ich hoffe, ihr freut euch, dass
jedes Mal
ich mein Video zugucke.
Jedes Mal, absolut. Jedes Mal ist es wirklich eine große Freude. Insofern war das natürlich, also von uns zumindest, nur ein Spaß. Lass es bitte gerne so lange da stehen, wie du möchtest. Wir freuen uns jedes Mal.
ursprünglich wollte ich auch, also meine Idee war, ich hätte ja gerne das Gemälde von Max von der Grün bekommen und er hätte sich meins aufhängen sollen. Das wäre lustig gewesen, aber ich weiß nicht, warum sie da nicht auf mich gehört haben. Ärgerlich. Hm. Naja, so ist es. Jetzt hänge ich auf einer Toilette.
So, wollte ich gerade sagen, andersrum hätten wir sonst Max auf dem Klo und da, naja, also ich finde es schon ganz gut, so wie es ist. Gut. Wir haben das geklärt. Chantal im Märchenland, Jella, mein erster Impuls war, als ich raus bin aus dem Kino, dieses Gefühl zu haben, das war gerade wie ein Klassentreffen, aber eins, auf das alle so richtig Bock hatten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es war ganz vertraut, es war super schön. Wir kennen uns jetzt zum Teil, so der Kern, über 10 Jahre. Und das ist schon ganz schön viel, wenn ich mir überlege, dass ich ja gar noch nicht so alt bin. Wir hatten unfassbares Glück und so eine große Lust. Und ich glaube, das sieht man dem Film wirklich an, diese Spielfreude, die wir hatten, dieses Vertrauen, was wir miteinander haben. Irgendwie strahlen wir alle, finde ich, in dem Film. Also wir strahlen eine Energie aus, wir strahlen eine Fantasie aus und konnten da richtig, richtig ausrasten. Man sieht auch am Ende in den Off-Takes, wie viel Spaß wir hatten.
Ja, ist absolut von der ersten bis zur letzten Filmminute wirklich zu spüren. Ich habe mich gefragt, war das fast schon schade, dass du in Anführungszeichen nur Gizem und Max von der alten Truppe zum Spielen hattest?
Naja, wir hatten ja dafür auch ganz viele neue. Also das war ja auch toll. Mino Codaini ist neu dazugekommen, Maria Erich, Freddy Lau war dabei, Nora Tschirner war dabei, Paula Gruber war dabei. Um nur einige wenige zu nennen. Und das, also ich fand den Cast absolut perfekt.
Es ist ja alles zeitlich nicht so ganz konkret von euch verortet. Es ist irgendwann natürlich nach Fuck You Goethe 3, aber sicherlich würde ich da jetzt rein interpretieren, auch nicht wie in der echten Welt 7 Jahre später. Wie habt ihr das für euch festgelegt? Was für eine Chantal sehen wir da? Also wo hast du sie hingepackt für dich?
Ja, wir gehen eigentlich relativ nahtlos geht's weiter. Also wir haben das für uns gar nicht so festgelegt, das war eigentlich klar, Chantal, also höchstens 1-2 Jahre, aber mehr nicht. Also sie ist wirklich die Chantal von aus den Fuck You Goethe Filmen, wie wir kennen. Sie ist am Anfang ziemlich egoistisch unterwegs und ja, will Influencerin werden und möchte diesen Traum über jeden Zweifel hinweg ausführen.
Wie war das für dich, dadurch, dass sie ja nun deutlich jünger ist als du? Also dieses Runterspielen, bist du da leicht reingekommen?
Ja, also ich muss sagen, dass die Chantal wirklich ganz tief in mir sitzt und ich gar keine Schwierigkeiten habe, sie heraufzubefördern. Liegt aber natürlich auch daran, dass wir so gewöhnt sind und dass ich in vertrauter Umgebung agieren darf. Und am Anfang haben wir uns aber schon überlegt, wie viel Slang ist es noch, wie setzt man die Akzente, haut man wieder total drauf, reduziert man es ein bisschen. Also Bora und ich haben uns am Anfang Videos hin und her geschickt und mal so ein bisschen ausprobiert, wie würde sie jetzt reden, wie würde sie etwas finden, was würde sie sagen, was würde sie cool finden, haben so ein bisschen recherchiert. Das war spannend, das war witzig, aber dann ziemlich schnell haben wir dann, ja, sind wir einfach losgegangen. Und das hat sich dann, war dann so einfach, haben wir dann irgendwie gefunden.
Ich mag ja diese Frage nicht, die dir, glaube ich, auch schon relativ häufig gestellt worden ist, ob du dich irgendwie von Chantal hast emanzipieren müssen, weil ich das nie so gelesen habe, dass das jemals nötig gewesen wäre. Eher so die Frage, wie wichtig war es für dich, dass Chantal jetzt in einem 2024-Film, dass sie sich emanzipiert hat?
Ja, das ist toll. Also es war so ein Befreiungsschlag für mich, wie auch für die Figur. Ich glaube, es ist auch unerwartet, gerade weil es ja so irgendwie im Kanon gerne gehießen hat, was du gerade gesagt hast, ich müsste mich von irgendwas befreien und hatte dann zurückzukommen mit der Figur. Dann dachte ich mir so, jetzt erst recht. Und vor allem, dass man diese Figur nimmt, in einen feministischen Kontext setzt und sie so zur Heldin avanciert. Das war wirklich so, wo ich mir dachte, ach, es war eine richtige Genugtuung.
Glaube ich dir. Die Folge von letzter Woche habe ich unterbetitelt mit Chantal heult nicht mehr leise, sie brüllt jetzt laut und dreckig. Trifft's das so ungefähr?
Ja, ist doch schön. Finde ich gut. Hast du gut gemacht.
Bora und du, ihr hattet die Idee, wenn ich das richtig verstanden habe, auch schon länger irgendwie Chantal wieder zurückzubringen, auch in einem Spin-off, aber es hat ein bisschen länger gedauert, bis ihr diesen Weg dann mit den Märchen gefunden hattet.
Genau, es gab eben viele Ideen und die Drehbuchentwicklung war, glaube ich, die härteste. Also es sagt Bora immer, die es jemals so gab, weil er sich auch wirklich sicher sein wollte, dass das, was er da macht, gut ist. Und sich viele Gedanken gemacht wurde, was will man jetzt eigentlich wie erzählen? Was verhandeln wir auch im Hinblick darauf, dass sich und die Gesellschaft, in der wir leben, in den letzten Jahren extrem gewandelt hat? So, was sind die Rollenbilder? Wo wollen wir hin im Leben? Ja, wie leben wir? Und das grundsätzlich ist das ja oft die Dinge, die Kunst behandeln. Aber wieder, und das ist das Schöne mit dem Stinkefinger anstatt mit dem Zeigefinger, also auch so eine herrliche, direkte, derbe Art trotzdem. Und so, und ich glaube, der Film hat eben keine Angst, auch reinzuknallen und Leute zum Lachen zu bringen und irgendwie auch so ein bisschen diese starre Angst, was darf man noch, wie unpolitisch darf es sein, wie politisch korrekt muss es sein. Ich glaube, da ist der Film wirklich eine Genugtuung, weil man einfach lachen kann und weil er sich nicht zu ernst nimmt und so ein bisschen, ja, dieses starre Gefühl, was es momentan, finde ich, gibt in der Gesellschaft, auflockert und man so aufatmen kann.
Ja, ich muss mir das unbedingt aufschreiben, das mit dem Chantal zeigt den moralischen Mittelfinger. Das ist viel besser als der moralische Zeigefinger. Das ist schön.
Ja, stimmt, das ist schön.
Hast du jetzt ein gespalteneres Verhältnis zu Märchen als vorher?
Ich hatte sowieso nie ein richtiges Verhältnis zu Märchen, ehrlich gesagt. Ich bin irgendwie, hatte ich immer schon so meine eigenen Märchen im Kopf. Das ist ganz witzig, aber muss auch wirklich sagen, ich bin extrem sensibilisiert durch die Thematik. Ja, und ich finde es so toll, dass, also ich kann es immer nur wieder sagen, wenn ich den Film gucke, dann denke ich mir, das ist jetzt dieses eine Märchen und das ist mein Märchen. Und wie toll ist es, dass jetzt junge Mädchen vielleicht mit diesem Märchenbegriff aufwachsen, mit diesem Chantal-Märchen, wo es eben eine Prinzessin gibt, die ihren Weg geht und die nicht irgendwie ein ganz seltsames Beiwerk ist und auch noch darauf warten muss, wachgeküsst zu werden oder die Prinzessin auf der Erbs. Das ist eigentlich auch so eine ganz absurde Geschichte, wenn man sich das mal, wenn man sich damit auseinandersetzt. Also, ja.
Hübsch, hübsch, devot und hilflos, ne?
Ja, und dann wird halt getestet, wie zickig sie ist und das ist ganz unangenehm.
Ja, absolut.
Total interessiert einfach.
Die Geschichte, die ihr jetzt draus gemacht habt, die so schön geworden ist, die schreit vielleicht nicht unbedingt nach einer weiteren Trilogie. Ich frage vorsichtig, gibt es irgendwelche Pläne? Ist alles offen oder ist es schon so ein bisschen Einstellen auf Abschied gewesen?
Alles offen, würde ich sagen. Alles offen, aber auch der Abschied ist möglich. Also ich glaube, es wäre auch ein guter Punkt, wo man Abschied nehmen könnte. Es wäre aber auch genauso ein guter Punkt zu sagen, hey, was kann die Alda eigentlich noch? Weil sie kann ja ziemlich viel und das ist das Schöne, ne? Also die Figur macht einfach Spaß und ich habe auch das Gefühl, dass die Leute hingucken und hinhören. Gerne.
Vorsichtige Frage, what's next? Ich für meinen Teil freue mich wirklich wie Bolle auf Staffel 2 von Cleo.
Ja, ich freue mich auch schon. Ich habe noch nichts gesehen. Ich habe direkt im Anschluss an die Chantal-Dreharbeiten letztes Jahr die Dreharbeiten zur zweiten Staffel begonnen und auch beendet. Und im Juli, August könnt ihr euch auf Cleo 2 freuen. Also jetzt erstmal schön Chantal im Märchenland und dann gar nicht mehr lange warten. Dann kommt auch schon Cleo.
Und gab es danach auch schon wieder was Neues oder machst du tatsächlich mal kleines Päuschen?
Ja, jetzt müsste ich mal ein Päuschen machen.
Gut, dann fangen wir, liebe Jella, genau jetzt damit an. Du hast eine Premiere in den Beinen und vielleicht auch noch im Kopf stecken. Alles Gute für alles, was da kommt. Es war schön, dass du mal wieder bei uns zu Gast warst. Jella Haase, vielen Dank.
Vielen Dank, es war ein wirklich schönes Gespräch. Und falls ihr Lust habt, geht in die Kinos. Es ist wirklich ein ganz schöner Film für klein und groß. Macht Spaß, macht glücklich und ich hoffe, er gefällt euch.
So macht ihr das und du bist auf unserem Klo herzlich eingeladen jederzeit.
Ja, sehr gut. Wir sehen uns auf der Toilette.
Alles klar. Danke, Jella.
Danke, Tom.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ja, wir haben sie einfach viel zu lieb, um ihr böse sein zu können und werden uns wahrscheinlich auch weiterhin, also sie und wir, uns beim Pinkeln in die Augen schauen. Und ihr wisst jetzt schon mal, das habt ihr hoffentlich gerade eben gut aufgeschnappt, ne, dass wir alle anfangen können, uns auf einen Nachschub von Ex-Stasi-Killerin Cleo mit ihr zu freuen, kommt im Sommer, die zweite Staffel auf Netflix. Wir bleiben beim deutschsprachigen Film, wobei ich weiß nicht so recht, ist es noch deutschsprachig oder ist es schon kauderwelschig?
Was feiert man eigentlich am Geburtstag?
Dass du ein Jahr öder geworden bist.
Ja, eben. Was gibt's da zum Feiern?
Na, dass du gestorben bist in dem Jahr. Ja.
Was uns die possierlichen österreichischen Ureinwohner in diesem Filmdialog mitteilen wollten, ist, dass man an jedem Geburtstag, der einem gegeben wird, die Tatsache feiern kann, in den zurückliegenden 365 Tagen nicht verschieden zu sein. Für das ungeschulte hochdeutsche Ohr mag es sich dennoch anhören, wie diese zwei Halunken aus dem Bulli-Herbig-Film Lissi und der wilde Kaiser.
Der jede Tag, der Kreisling, hat mir meine ganzen Blueberry-Muffins weggefressen.
Ja, immer Muffin und der Blueberry-Wurst, der einmal drehen tut immer die Gescheite, der einmal drei Türen mehr.
Ja, was ich damit sagen will, ist, es ist rein verständnistechnisch vielleicht nicht ganz so easy für einige von euch, ab morgen im Kino in Andrea lässt sich scheiden. Dafür ist es aber irre komisch. Und das liegt natürlich auch daran, dass Regisseur und ja vor allem Kabarettist Josef Hader auch seinen zweiten Kinofilm, also seine zweite Kinofilmregie, schön in österreichischer Mundart gedreht hat. Mit so Granaten wie, gerade eben im Ausschnitt gehört, Thomas Schubert, den kennt ihr von Eine Stunde Film als Gast und aus Christian Petzolds Roter Himmel. An dessen Seite auch eben gerade kurz gehört Birgit Minichmeier. Die zwei spielen hier zwei österreichische Dorfpolizisten. Thomas alias Georg plant also seinen Geburtstag. Während eines wirklich langweiligen Dorf-Landstraßeneinsatzes mit Andrea, wie gesagt, gespielt von Birgit Minichmeier.
Wer kommt denn alle?
Die Freund, die Frauen von einer, ein paar Nachbarn.
Und du zahlst das alles?
Sicher.
Kannst du gleich einen Kredit aufnehmen?
Glaubst du, dass das so viel kostet?
Ja, kommt drauf an. Sollen wir. Die Männer trinken jeder vier Bier?
Vier Bier ist viel zu wenig. Die Männer, die was wegen schwerer sind, die trinken bei so einer Fall 11, 12 Bier.
12 Bier?
Naja, wenn die Frau Auto fährt.
Dann geht alles sehr schnell und ich muss das vorwegnehmen, weil der Trailer tut's schließlich auch auf der Party, auf die auch Andi eingeladen ist, namens witzigerweise der Noch-Partner von Andrea, also Andrea und Andi. Ist eben dieser, also Andi, sehr besoffen. Andrea sagt ihm final, dass er sich wirklich gehackt legen kann und sie nicht mehr mit ihm zusammen sein will. Also säuft der Andi sich richtig weg, läuft dann besoffen über die Landstraße nach Hause. Und als Andrea später auch von Georgs Geburtstagsparty nach Hause fährt, naja, es ist halt dunkel und sie hat ihn wirklich nicht gesehen. Herrgott, es war doch keine Absicht. Im Schock haut sie ab und zu ihrem Glück fährt kurz später auch noch der alte Franz genau diese Straße entlang. Den spielt Josef Hader selbst. Und naja, der war früher Alkoholiker, also Franz, nicht Josef Hader. Und es war auch da immer noch stockdunkel, als der Franz da so lang fährt und es halt Schlabotter macht. Also denkt Franz jetzt natürlich, er hätte den armen Andi und den Rest könnt ihr euch denken.
Andrea, wieso hat denn der Besuch nur einen Führerschein?
Ja.
Na, der Leitner.
Er hat nichts getrunken.
Das ist doch wurscht. Dann hat er sich halt schon vorher deppert gesoffen. So einen darf ich doch nicht mehr in ein Auto lassen, oder?
Ja, ja, ein Auto ist auch eine Waffe. Genauso wie ein Revolver.
Gibst du mir nur ein Bier?
So, was haben wir denn da jetzt? Eine sehr skurrile Tragikomödie, in der es um Polizisten verwickelt in eine Vertuschung geht, um Schuld und Sühne und wer sich überhaupt schuldig fühlt und wer nicht. Und dass das nicht unbedingt was mit auf sich geladene Schuld zu tun haben muss. Also so ein bisschen Wahrheit gegen Wahrnehmung. Und das verpackt der Harder Josef hier jetzt in diese, ja, in österreichische Kommunalspießigkeit verpackte, herrlich landläufig verfahrene Spießgesellen-Groteske. Robert Stadlober spielt auch mit. An den kann ich mich überhaupt noch wirklich gar nicht in einer Rolle in tiefstem österreichischem Akzent erinnern. Aber er ist ja nun mal einer. Ein Ösi, also kann er es eben auch. Der ganze Cast ist übrigens österreichisch, alles rot-weiß-rot vor und ich glaube auch tatsächlich komplett hinter der Kamera. Und schon während der Berlinale, wo diese alpine Streicheleinheit für geplagte Blockbuster-Seelen lief, konnten Anna und ich uns mit Josef Harder treffen. Da war sie ja noch da, die feine Dame. Wann kommt die eigentlich wieder? Was war das irgendwie? Es dauert noch. 3 Wochen oder sowas. Ach, es ist furchtbar. Und konnten Josef Harder treffen dort und uns austauschen, nämlich über österreichischen Humor, über den Witz der ländlichen Ödnis an sich, über diese Feinfühligkeit und wirklich Loriot-eske Beobachtungsgabe am alltäglich Witzigen, was er einfach kann und mega gerne verbaut und überhaupt seine Art Regie zu führen. Bisher ja nur alle 7 Jahre lang, denn so lange hat's seit meinem ersten Treffen mit ihm zu Wilde Maus 2017 gedauert. Die Vorgeschichte ist folgende. Ich habe letztes Jahr auf der Berlinale mit Thomas Schubert gesprochen über Roter Himmel und der hat mir erzählt, dass er einen Film mit dir gemacht hat, woraufhin ich gedacht habe, oh, das ist schön, dann ist ja endlich dieses Bald, von dem ich damals mit Josef gesprochen habe, als wir uns zu Wilde Maus gesehen haben und hinterher gerechnet habe und gedacht habe, warum, lieber Josef, hat denn das jetzt 7 Jahre gedauert?
Ich glaube, das eine ist, dass ich so schlecht parallel arbeite. Also ich kann überhaupt nicht verschiedene Baustellen bearbeiten. Ich habe immer ein Problem damit. Ich brauche immer dieses Hineinschrauben in eine Sache. Und dadurch, das bringt damit sich, dass ich die andere erst machen kann, wenn die eine wirklich vorbei ist. Eigentlich jetzt kann ich wieder anfangen zu überlegen. Und das andere war, dass ich auch in der Zeit noch ein neues Kabarettprogramm gemacht habe, das genauso lang, an dem man genauso lang schreibt wie an einem Drehbuch. Ich bin einfach ein ziemlich langsamer Schreiber, aber nicht faul. Ich brauche immer viele Fassungen. Wahrscheinlich so ein Bastler.
Was war denn dann hier das Ausschlaggebende, die erste zündende Idee?
Die zündende Idee war wahrscheinlich, dass zweiter Film immer blöd ist. Vor allem, wenn man so spät anfängt wie ich. Und um diesen Druck irgendwie abfedern zu können, habe ich mir gedacht, möglichst großer Unterschied zu Wilde Maus. Also ein Landfilm nach einem Stadtfilm, die Nebenrolle statt der Hauptrolle und mal das Genre ernst nehmen. Weil Tragikomödie ist ja meistens eine Komödie mit ein paar tragischen Dekorationsstücken, die da rumhängen und nicht wirklich wichtig sind. Und ich wollte mal, dass das Drama sozusagen wirklich auch seinen Platz hat. Also ich wollte das einfach versuchen, was das mit dem Witz macht.
Was macht für dich dieses Provinzielle, dieses Kleinbürgerliche, dieses auch nicht so wirklich über den Tellerrand hinausschauen können, was macht das so besonders lustig für dich? Weil es ist ja letzten Endes Kern hier im Film.
Ja, ich meine, das ist quasi die Jobbeschreibung, dass man die menschlichen Schwächen irgendwie findet und diese traurige Sache, wie unperfekt der Mensch ist, dass man die irgendwie komisch bearbeitet. Das ist im Kabarett so, aber auch in so einer realistischen Art von Komödie. Und das geht in der Stadt. kann man das wunderbar machen, weil die Provinz oder sagen wir es, das sogenannte Provinzielle ist ja kein geografischer Begriff, sondern das kannst du in der Stadt auch erleben. Oder man geht aufs Land hinaus, wo angeblich die Provinz ist. Die Österreicher sind auch total überzeugt, dass die österreichische Provinz sowas ganz Besonderes ist. Ich habe mir dann gedacht, das glaube ich nicht, weil ich habe ganz, als ich jung war, den Film Carnicles gesehen von Detlef Buck.
Norddeutsche Provinz.
Ja, genau. Und ich habe mir gedacht, das ist ja wie bei uns. Und gestern war Detlef Buck im Kino und ich habe gesagt, na, weil wir kennen uns ja gut und wissen, dass wir beide vom Bauernhof kommen. Und sagt, ja, wie bei uns.
Was ist das für ein Ding, frage ich mich seit Jahren, mit österreichischen Kreisverkehren und diesen Kunstskulpturen in der Mitte.
Den gibt es wirklich, diesen Kreisverkehr,
den gibt's,
oder?
Ja, ja.
Was
wir bauen,
ist das?
Wir haben nichts Lustiges dazu gebaut, das machen wir nicht.
Das gibt es wirklich überall in Österreich. Ich habe das ganz oft, wenn ich zum Wintersport gefahren bin, ich kenne das nur so aus Österreich.
In Spanien gibt es das auch.
Frankreich gibt es auch. Aber Frankreich ist auch nicht so trostlos wie in österreichischer, also ohne irgendwas gegen Österreich sagen zu wollen.
Das stimmt
dünnes
aber
Eis.
Nicht.
Das stimmt nein, das stimmt nicht.
Nein, ich sage das deswegen, weil ich die ersten Romane, die schildern so Bauern in ihren Höfen alleine mit Waffen und ihren Söhnen. Das war ein Krimi, den ich gelesen habe, der in der Normandie spielt. Und im vorletzten Wellbeck-Roman kommt dasselbe Thema vor. Also es dürfte auch in Nordfrankreich dasselbe Problem geben als in Brandenburg oder im Weinviertel.
In Brandenburg gibt es keine Kreisel, da sind die Straßen alle geradeaus und die Leute fahren gegen einen Baum.
Ja, was willst du auch machen mit 17, 18 in Brandenburg? Was ich so liebe, sind diese Elemente wie, also nachdem Birgit gerade fertig in die Büsche gekotzt hat und halbwegs wieder gerade ausgehen kann, läuft an ihr so ein Ehepaar vorbei mit Walkingstöcken und die sagen halt beide einfach nur Beileid, Beileid und laufen weiter.
Ja.
Wo und wann kannst du dich erinnern, wo und wann hast du gelernt, so gut hinzuschauen, so zu beobachten, dass du solche Dinge dann parat hast?
Ich bin also nicht jemand, der die ganze Zeit notiert und dann irgendwann so eine Buchhalter der schlechten Sachen und irgendwann kommt dann ein was raus, sondern ich glaube, wenn man schreibt, dann ist man so in einem seltsamen Erregungszustand und plötzlich fallen einem Dinge ein, die man erlebt hat, auch Dinge, die einem einfallen und aus denen mischt man dann was zusammen und dieses Förmliche, mein Beileid, das ist vielleicht sogar ein eigenes Erlebnis, auch und das ist ganz schwierig bei Menschen, die einem sehr nahe stehen, wo man eigentlich jemanden in den Arm nehmen will und sagt, komm, so. Und dann gibt es am Land diese Förmlichkeit, dass man auch, wenn man sich ganz eng ist, dann trotzdem so förmlich sein muss. Das kenne ich. Einfach auch von mir selber.
Das Schreiben ist das eine, das andere, also das Schreiben bist du gewohnt, das andere ist das Inszenieren, das Regieführen. Wie würdest du dich als Regisseur selber beschreiben?
Ich versuche halt ein Regisseur zu sein, den ich gerne als Schauspieler hätte. Das bedeutet kein Testosteron am Set, niemand der herumschreit, irgendwelche Assistentinnen an oder so, die schwach sind und sich nicht wehren können. Also diese Dinge, die haben mich am meisten gestört, wenn sich Regisseure so inszenieren, habe ich auch immer gleich abgelehnt, mit denen zu arbeiten, weil die österreichische Szene ist ja klein, da hört man, der ist so und so. Habe ich mir gedacht, das lasse ich bleiben. Und ich mag es gern freundlich, konzentriert und mit ein bisschen Witz auch. Und ich mag gerne, wenn dieses Bewusstsein existiert dafür, dass die Schauspieler nicht jetzt bevorzugt behandelt werden müssen, weil sie Schauspieler oder Schauspielerinnen sind, sondern es sind de facto die Leute, die man sieht dann im Film und alle anderen sieht man nicht. Und deswegen ist es sinnvoll, wenn die einen guten Erholungsraum haben, wo man proben kann, wenn die nicht 16 Stunden arbeiten müssen und am nächsten Tag schon wieder. Und darum ist es sinnvoll, wenn man ihnen keine Marken irgendwo hinklebt und sie irgendwie, das heißt die Schauspieler plötzlich für die Technik da sind, sondern es ist umgekehrt. Und das versuche ich halt so zu machen.
Aber auf der Bühne bekommst du das Feedback vom Publikum direkt.
Ja.
Wie schwer fällt dir, dass es beim Film erst dann kommt, also das finale Feedback, wenn der Film fertig ist und das Publikum wie gestern bei der Weltpremiere in tosenden Applaus ausbricht.
Das sind tatsächlich zwei so total unterschiedliche Dinge, weil es kommt ja nicht nur das Live-Publikum dazu beim Kabarett, sondern auch, dass du jeden Tag noch was ändern kannst. Du kannst nach 3 Jahren ein Programm noch sagen, eigentlich, dass ich da nicht drauf gekommen bin, der Teil ist ja gar nicht notwendig oder mir fällt da ganz was Tolles ein dazu und du kannst am nächsten Tag auf der Bühne das schon wieder anders machen und beim Film hast du diesen Punkt, wo nichts mehr geändert werden kann. Wahrscheinlich ist es so die Herausforderung, so eine ganz gegensätzliche Arbeit zu machen. Vielleicht auch ist mir ein bisschen langweilig als Kabarettist, weil das so ein unabhängiger Beruf ist und ich möchte es mir wieder mal ein bisschen ungemütlicher machen, damit ich Lust wieder habe auf die Unabhängigkeit.
Was glaubst du, woher kommt diese Sehnsucht nach der Buße? Also beim Franz als auch vielleicht bei uns allen. Das treibt den ja sehr an.
So wie ich den Franz verstehe, angenommen ich wäre der Franz, dann würde ich diese große Schuld, die da plötzlich auftaucht, würde ich als etwas empfinden, was wieder ein bisschen Leben in die Bude bringt. Weil der ist ja wirklich seit Jahren, sitzt er in seinem Haus und außer ein paar Unterrichtsstunden hat er keinen sozialen Kontakt und es passiert nichts in seinem Leben. Und dann passiert ihm ein Missgeschick, so wie er glaubt, und ist riesig schuld an was. Aber das bedeutet ja auch, dass man sich wieder spürt. Das bedeutet für ihn jetzt ganz persönlich, dass er auch wieder als trockener Alkoholiker eine Ausrede hat, warum er wieder zu trinken anfängt. Es bedeutet auch, dass plötzlich er wieder in die Single-Disco geht und eigentlich, der lebt richtig auf mit der Schuld, ne? Der hat es jetzt lustiger als vorher mit der Schuld. Ja.
Was mir aufgefallen ist bei deinen Filmen bisher, du verzichtest eigentlich, wenn ich nicht irgendwas ganz Dolles übersehen habe, aber du verzichtest eigentlich gänzlich auf Effekte. Also auch nachdem Birgit ihren Mann über den Haufen gefahren hat, dann liegt er da ja auf der Straße und sieht aus, als wäre er vielleicht gerade aus dem Bett gefallen, aber nicht, als wäre er gerade von einem Auto über den Haufen gefahren worden. Ist das, weil du da nichts überhöhen willst oder weil dir das nicht wichtig ist, da groß was, weiß ich nicht, irgendwie blutverschmiertes oder sonst irgendwas zu zeigen?
Ich war Sanitäter beim Zivildienst und es war wirklich so, dass was ganz arg ausgeschaut hat, war oft harmlos und umgekehrt anders. Ne? Das gab es schon, dass da gar nicht so viel zu sehen war. Und im Film ist es aber halt auch, weil man diese Klischees nicht bedienen will. Es gibt ja so eine Art, wie Verletzungen gezeigt werden und ich finde es schöner, wenn wer unversehrt äußerlich ist. Es ist einfach ein bisschen spannender und man hat ja, wenn man so einen Film macht am Land und eine Polizistin ist die Hauptfigur, dann denken vielleicht alle schnell, es wäre ein Krimi, was er ja überhaupt nicht ist. Und man versucht das auch in der Ästhetik gleich mal zu zeigen.
Ja. Ich habe gedacht, es hätte vielleicht etwas vielleicht so Theatereskes. So die, ne, also am Theater hast du es ja in der Regel auch nicht. Da wird ja auch mehr dargestellt als gezeigt.
Ein bisschen ein Verfremdungseffekt wäre. Mhm. Aber ich glaube, beim Film, also was meine Arbeit betrifft, sind Verfremdungseffekte. Ich kann das gar nicht im Film. Ich mag es auch ehrlich gesagt nicht als Zuschauer. Was ich schon zum Beispiel gern habe, ist, dass der Film selber eigentlich beginnt wie ein Theaterstück. Weil es singt ein Chor, ja, Vorhang auf, ein Auto kommt auf uns zugefahren, 2 Polizisten stehen, wir bewarten auf Godot, einsam an der Landstraße. Für mich fängt es ein bisschen an wie ein Theaterstück.
Ja. Da war ich übrigens schon vollkommen fertig, habe das erste Mal unterm Tisch gelegen. Es hat schon gereicht, dass die beiden aus dem Auto aussteigen und er die Laserpistole anhält und dann, das werde ich nicht spoilern, aber das Auto, was dann durchs Bild fährt, unglaublich. Ich habe eine Theorie noch, die würde ich dir gerne noch um die Ohren hauen, und zwar zu Anfang und Ende des Films.
Ja.
Und zwar, ich glaube, ihr habt das Ende vom Film gedreht,
ja,
dann habt ihr die Kamera laufen lassen, dann ist Birgit aus dem roten Corsa rausgesprungen, hat sich die Polizeiuniform angezogen, ist zum Thomas Schubert ins Polizeiauto gesprungen, ist wieder mit ihm zurück über die Kuppe gefahren und damit hattet ihr den Anfang des Films. Weil es sieht aus wie wirklich ein und dieselbe unveränderte Kameraeinstellung.
So wird Film gemacht. Ist klar. Weil man fährt da nicht zweimal hin. Und es ist ja eigentlich Ziel, dass das relativ ähnlich ausschaut. Und die Kamera ist da in der Luft oben. Und wenn es einen Grund gegeben hätte, dass was verändert sein soll, dann hätten wir das anders gemacht. Aber der Witz ist eigentlich, dass es sehr, sehr gleich ausschauen soll, ja.
It's magic.
Eine reine Magie. Petra ist reingekommen, das heißt, Josef, wir müssen aufhören, mit dir zu reden. Es war sehr schön. Ich hoffe sehr, dass es nicht wieder 7 Jahre dauert, dass du vielleicht früher mit einem dritten Film um die Ecke biegst. Josef Hader in eine Stunde Film. Vielen Dank.
Dankeschön.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, ganz kurzes Handzeichen. Wer möchte gerne jetzt noch so richtig ordentlich aufs Maul? Hätte ich nämlich noch zweimal für euch. Fangen wir vielleicht an mit den Menschen und schwenken danach rüber zu Affen, Echsen, Dinos und Insekten.
Geben Sie mir den Job, den keiner machen will. Ich erledige ihn. Ich beschwere mich nicht. Ich kenn's nicht anders.
Für jeden, der außerhalb dieser Mauern spricht, für jeden, der vergisst, wo sein Platz ist, geht das nicht gut aus. Verstanden?
Wir befinden uns in Yatana und wissen, Dev Patel, selbst ja Brite durch und durch, allerdings mit indischem familiären Background, ist für sein Regiedebüt hier zurück, kann man sagen, zu den Wurzeln seines schauspielerischen Erfolgs gegangen, nach Indien, wenn jetzt in diesem Fall auch nur in eine fiktive indische Stadt, aber Indien, wo ja eben auch damals 2008 schon Slumdog Millionär gespielt hat, der ihn, wie ihr alle wisst, berühmt machte. Gedreht wurde Monkey Man, der Sorgfaltspflicht halber noch nachgeschoben, dann allerdings nicht in Indien, auch nicht in einem fiktiven Indien, sondern Indonesien. Wobei, ist Indonesien vielleicht auch sowas wie ein fiktives Indien? Also wenn man sagt, wir sind jetzt in einer fiktiven indischen Stadt, die es sowieso nicht gibt, kann man die dann auch einfach in Indonesien drehen, ohne dass das ein Widerspruch an sich ist? Könnt ihr mal drüber nachdenken. Also auf jeden Fall lag das wohl damals an den Pandemiebedingungen, dass auch in einem echten indischen Ort nicht dieser indische Fake-Ort nachgestellt werden konnte. Deswegen sind die nach Indonesien, das aber an dieser Stelle nur als Randnotiz. Dev Patel heißt hier im Film Kid. Wir sehen ihn immer mal abwechselnd in seiner jetzt erwachsenen Rolle, so mit Mitte, Ende 20 und immer wieder auch als kleines Kind, denn Kid wurde als kleiner Junge aus seinem Dorf vertrieben. Das wurde rücksichtslos abgerissen von einem skrupellosen, mächtigen Polizeichef, der da alles niedergemäht hat damals. Und dabei hat genau dieser Mann auch Kids Mutter ermordet, die nämlich nicht einfach so mit ihrem kleinen Sohn gehen wollte. Und jetzt, etwa 20 Jahre später, entwickelt Kid einen Plan.
Willst du etwas Geld verdienen? Eine sichere Sache.
Ich höre.
Okay. Komm heute Abend zu der Adresse. Setz auf Kahn, wird ein Riesengewinn.
Woher willst du das wissen?
Ich kämpf gegen ihn. Die ersten beiden Runden wird der Affe gewinnen. In der dritten geht er zu Boden.
Und was hast du davon?
Ich will eine Beförderung.
Ja, das klingt erstmal ein bisschen merkwürdig. Aber genau so will Kid zu Geld kommen. Er lässt Kollegen aus so einer Großküche, in der er jobbt, auf ihn setzen, wenn er mit Affenmaske bei Underground-Boxkämpfen antritt. Dort kämpft er immer nach derselben Masche. Erst sieht er aus wie der sichere Sieger, weil er halt auch wirklich kämpfen kann. Und wenn dann alle auf ihn setzen, dann verliert er absichtlich. Seine Kollegen sollen derweil natürlich auf den anderen setzen, auf den schon keiner mehr gesetzt hat, um so dann am Ende das fette Geld zu machen. Ziel des Ganzen ist, er will es so in den obersten Club des Ladens schaffen. Dieses ganze Gebäude, ja, könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie so eine Reichtumspyramide. Also ganz unten, quasi im Keller, da ist diese Küche, wo Kit normalerweise schrubbt und schuftet. Und von Stockwerk zu Stockwerk wird es immer nobler und immer teurer und immer elitärer. Denn ganz oben, wer hätte das gedacht, verkehrt natürlich regelmäßig besagter Polizeichef von damals, der Kids Mutter umgebracht hatte.
Du hast es geschafft, Bro. Wir spielen jetzt mit den Königen, ha?
Die sehen uns gar nicht. Die sind alle da oben und leben. Wir sitzen hier unten fest.
Und was willst du dagegen unternehmen, Monkey Man?
Es ist eine relativ schmale Story, das Ganze, unterlegt noch von der hinduistischen Sage des Gottes Hanuman. Der soll halb Mensch, halb Affe gewesen sein. Daher auch diese Affenmaske, mit der Kid kämpft, weil das so eine Geschichte ist, die seine Mutter ihm als kleiner Junge immer erzählt hat. Da gibt es dann immer wieder so scherenschnittartige Filmsequenzen, die aber auch ganz gut gemacht sind und ihre Berechtigung haben, wenn sie auch im Verlauf des Films ein kleines bisschen redundant werden. Aber das ist so ein bisschen die Subebene, und ich finde, die haben das ganz gut gelöst. Was auf jeden Fall unterm Strich steht, ist, Dev Patel hat hier wirklich einen exzellenten Rache-Action-Thriller auf die Beine gestellt. Er selbst hat in Interviews viel von seiner Liebe zu Bruce Lee und auch zum koreanischen Rache-Kino gesprochen. Für uns hier ist das, was Monkey Man ist, fand ich aber sehr schnell in vier anderen Worten ganz treffsicher abzukürzen, ein indischer John Wick. Bisschen weniger Schusswaffen vielleicht und so weniger pseudo-britisches Gentleman-Profi-Killer-Club-Getue wie in John Wick. Aber ansonsten ist es Wick meets The Equalizer meets Liam Neeson in fast all seinen Rollen und das Ganze in wirklich großartigen, mindestens indisch anmutenden Slumdog-Bildern verfilmt mit rasant hoher Geschwindigkeit und wirklich krachender Kampf-Action. Nicht mehr und nicht weniger, es ist jetzt kein Ding, um Dev Patel die Meisterhand am filmischen Skalpell zu attestieren, aber wenn man es umdreht, die Zelluloid-Axt, und das zeigt er im Langfilm, muss man ja sagen, Regiedebüt. Er hat ja schon, glaube ich, zwei Kurzfilme gedreht, aber das zeigt er in seinem Langfilm-Regiedebüt. Die schwingt er, die Zelluloid-Axt schwingt er wirklich wie ein Profi. Könnt ihr sehen, Monkey Man auch ab morgen draußen. Genau wie Echse mit oder ohne, gemeinsam oder gegen Gorilla, die fünfte.
Wir haben ein Signal entdeckt. Kong, Godzilla, sie spüren es auch. Etwas kommt auf uns zu. Etwas, vor dem sogar sie sich fürchten. Lust auf einen Ausflug?
Dachte, du fragst nie.
So, und das soll dann der kleine Rausschmeißer für diese Woche sein. Godzilla X Kong, The New Empire. Der fünfte Film aus dem sogenannten Monsterverse seit Godzilla 2014, das war der erste. 2017 kam dann Kong Skull Island, 2019 Godzilla 2, King of the Monsters und 2021 Godzilla vs. Kong. Und dieser hier sollte jetzt eigentlich deshalb auch heißen Godzilla and Kong, bevor dieses sperrige Ding mit dem X im Titel draus wurde. Denn der fette Affe und die geschwollene Eidechse müssen dieses Mal zusammenarbeiten.
Kong allein kann das nicht aufhalten.
Er ist nicht allein. Es gibt geringfügige Erweiterungen. Oh.
Ich meine, ja gut, wir wissen halt eh nie wirklich, ob die beiden uns ernsthaft retten wollen mit Schuhgröße 6,2 Millionen, wenn sie mit einem einzigen Auftreten halb Rom unter sich begraben. Das ist ja jetzt jedes Mal eher so, als wenn man versucht, eine Armbanduhr mit einer Kettensäge zu reparieren. Hier ist es jetzt so, Kong lebt in der sogenannten Hohlerde, mitten in unserem Planeten. Die Verschwörungstheoretiker unter euch wissen, wovon ich rede. Die kennen wir schon, diese Hohlerde aus Godzilla vs. Kong von 2021. Godzilla schläft derweil tief im Meer auf der Erde, als plötzlich beide durch dieses angesprochene merkwürdige Signal aufgescheucht werden. Und wie immer in solchen Filmen gibt es auch hier wieder WissenschaftlerInnen, die dem fremden Signal nachgehen und ins Erdinnere reisen. Und das, was das Signal auslöst, das ist natürlich noch viel fieser als Kong oder Godzilla. Weshalb sich die beiden jetzt zusammen mit dieser Handvoll Menschen auf den ultimativen Showdown vorbereiten. Das reicht an Story, sonst hat man hier wirklich ruckzuck ganz schnell alles verraten. Also ich sag's mal so, Godzilla X Kong The New Empire ist ein zusammengewürfeltes Best-of aus King Kong, aus Godzilla, aus Pacific Rim, aus Jurassic World und Avatar. Alles in einen Pott geschmissen, dreimal umgerührt, fertig ist der Monster-Eintopf. Die Menschen im Film sind wirklich nur Stichwortgeber, mehr nicht. Die Mega-Leinwand, wo dieser Film hingehört, ist gemacht für die Mega-Viecher und die machen höchst effektiv hier alles sehr, sehr, sehr mega kaputt. Wer von euch geht da rein? Ja, gut, jeder, der findet, größer ist immer besser. Ich hatte das Gefühl, auch Kong und Godzilla werden von Film zu Film noch mal größer. Die Story im Hintergrund ist aber wirklich Banane, also um die geht's nicht. Die ist schmückendes Beiwerk, wahrscheinlich auch nur, weil Kong und Godzilla ja nicht reden können. Also das trauen sie sich einfach noch nicht, dass die beiden sich miteinander unterhalten über irgendwas. Und deshalb brauchen wir halt die Menschen, die irgendwie die Geschichte transportieren, wenn es kein Stummfilm sein soll. Für Nicht-Monster-Action-Film-Fans ist das hier der hinterletzte Schrott. Während er für sehr wohl Monster-Action-Film-Fans genau das ist, was er sein soll, Bombast-Kino für Multiplex-Leinwände. So, haben wir die Folge auch wieder kaputt gekriegt. Naja, da habt ihr doch erstmal ein bisschen was zu tun. Ne? Chantal im Märchenland gucken, wer es noch nicht geschafft hat. Und ab morgen neu dazu, Andrea lässt sich scheiden. Monkey Man und Godzilla X Kong. Oder vielleicht soll das X ja auch für End stehen. Wer weiß es schon. The New Empire ist auf jeden Fall der Untertitel. Nächste Woche haben wir Back to Black. Den irre fantastischen Film über Amy Winehouse. Spielfilm, keine Doku. Hoffentlich mit Gästen. Ihr merkt, ich werde etwas vorsichtiger, was das Ankündigen von Gästen angeht. Plus natürlich auch noch einiges andere. Lasst euch da bitte überraschen. Bis dahin seid lieb, macht keinen Quatsch, bleibt gesund und guckt am allerbesten auf gar keinen Fall irgendwas, was wir auch nicht gucken würden. Adios amigos und amigosinnen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.